Birgit hat vorhin ja schon gesagt, unter welcher Überschrift der heutige Gottesdienst steht, dass wir uns mit einklinken in den weltweiten Gebetstag für Christen, die verfolgt sind. Und wenn man das so hört, verfolgte Christen, dann muss man sagen, hier in Deutschland lebt es sich für gläubige Christen doch einigermaßen entspannt. Natürlich gibt es ja auch vielleicht in der eigenen Familie Unverständnis, wenn man zum Glauben an Jesus findet, sich für ein Leben mit Jesus entscheidet und Jesus konsequent nachfolgt, dann kann einem das schon auch Probleme mit einbringen. Oder wenn man versucht, wirklich mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen, dass einem dann da auch Ablehnung entgegenkommt, vielleicht im Umfeld oder ja, auch bei sonstigen Begegnungen. Aber insgesamt leben wir in Deutschland doch da recht entspannt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es eigentlich nicht unbedingt normal ist. Wenn man zum Beispiel schaut bei Jesus und seinen Jüngern, da waren viele Anfechtungen, Probleme. Und einfach nur bei Jesus selber, wenn man da mal anfängt, er hat auch mit Unverständnis aus der eigenen Familie zu tun gehabt. Die Menschenmassen, die anfänglich noch ganz begeistert waren, die waren dann irgendwann auch weg. Mit seinen Jüngern hat Jesus auch immer wieder Enttäuschungen erlebt. Er hatte Stress mit den theologischen Führern der damaligen Zeit, der Führungsriege, und die Mächtigen, die haben geguckt, wie sie Jesus dann verfolgen und beseitigen können. Und ja, sein geistlicher Gegenspieler, der Satan, der Teufel, der hat ihn auch immer wieder angegriffen. Das kann man bei Jesus sehen, wenn man ins Neue Testament schaut, wie er immer wieder mit Angriffen zu tun hatte. Und er war der Leiter seines Jüngerteams und natürlich macht es dann auch mit seinem Jüngerteam etwas, wenn ihr Leiter angegriffen wird. Die kriegen dann auch was ab und es macht auch was mit ihnen. An seinem letzten gemeinsamen Abend mit seinen Jüngern, bevor er verhaftet wurde, da hat Jesus das nochmal thematisiert und ich möchte mit euch jetzt diesen Text kurz anschauen. Das noch irgendwie, ich kenne das nicht, einschalten. Ah ja, wahrscheinlich hier. Okay, ich kriege Hilfe. Danke. Ich lese uns vor aus Lukas 22 ab Vers 28. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Jesus beginnt damit, dass er sagt, ihr seid bei mir geblieben in all dem, was ich an Angriffen abgekriegt habe, was mir an Anfechtungen widerfahren ist. Die Jünger, sie waren jetzt nicht wirklich so die Vorzeigehelden, das sieht man, wenn man sich das Neue Testament anschaut. Aber sie sind dennoch bei Jesus geblieben, zumindest diese 12. Trotz all ihrer Schwächen, irgendwie sind sie doch bei Jesus geblieben. Und das Interessante ist, Jesus hat das sehr wohl mitgekriegt und er erkennt es voll an. An seinem letzten Abend mit ihnen zusammen ist es ihm nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass er das mitgekriegt hat, dass sie bei ihm geblieben sind, in seinen ganzen Anfechtungen, in dem, was das auch mit ihnen gemacht hat. Vielleicht geht es uns in unserem Leben auch so, dass wir so einen Eindruck haben, das, was wir für Gott tun, das geht an ihm vorbei, das kriegt er gar nicht mit. Das, was wir für ihn aushalten, leiden müssen, vielleicht auch drangeben, so dass der Eindruck vielleicht sich bei uns so festsetzt, das interessiert den Himmel gar nicht, was ich für den Himmel tue. Also irgendwie, ich investiere so viel für Gott und trotzdem geht es mir schlecht und so viele Angriffe und Nöte und Probleme. Aber im Himmel wird nichts übersehen. Das finde ich das Tröstliche hier, bei dem, was Jesus da sagt. Es ist bei Gott nicht vergessen, was wir für ihn erleiden, was wir für ihn aufgeben. Und das ist diese Perspektive, die Jesus seinen Jüngern dann auch zeigt hier. Nicht nur er wird in der Ewigkeit seinen Platz einnehmen können, den Gott für ihn vorbereitet hat, sondern auch die Jünger mit dem, wie sie sich eingelassen haben auf Jesus, auch sie werden im Himmel eine wichtige Rolle spielen. Es ist bei Gott nicht vergessen, was wir für Gott tun. Für die Jünger war das damals vielleicht ein schwacher Trost, so irgendwie angesichts dessen, was dann auf sie zukam. Es war eine Zukunftsaussicht, sie war noch nicht im Himmel und sie hatten noch einiges vor sich und darüber spricht Jesus ja auch an dieser Stelle. Er macht ja deutlich, die weite Perspektive, da wartet was Tolles auf euch, in der nahen Sicht kommt was auf euch zu. Und zwar sowas Schlimmes, dass Jesus beten muss, dass der Glaube nicht aufhört. Ja. Ich weiß nicht, wie es den Jüngern da gegangen ist, aber im Grunde sagt Jesus ihnen, es stehen euch weitere Angriffe und Prüfungen bevor, die echt ins Eingemachte gehen und die ihr aus eigener Kraft nicht werdet bewältigen können. Irgendwie scheint es zum Leben mit Gott in dieser Welt dazuzugehören, dass der geistliche Gegenspieler Gottes uns immer wieder auf den Zahn fühlen darf, uns immer wieder prüfen darf, wie es um unseren Glauben, wie es mit unserem Glauben steht. Dieses Bild, was da verwendet wird, von Jesus, dass Weizen gesiebt wird, ich habe mal so ein paar Weizenkörner mitgebracht, wenn man sich so vorstellt, wenn da Steine mit reinkommen, dann ist es nicht gut, wenn man Brot isst, kennt ihr vielleicht auch, ich spüre das immer wieder und ärgere mich dann, dass ausgerechnet ich dann wieder mal auf ein Steinchen beiß oder wenn dann so ein Weizenkorn nicht so gut ist, nicht so gut schmeckt, dann kann man das auch als sehr, sehr unangenehm erleben. Und im Grunde werden die untauglichen Weizenkörner oder was da stört, entfernt. Und dieses Bild verwendet Jesus. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass es einen lebendigen Glauben nicht geben kann, ohne dass dieser lebendige Glauben auch immer wieder vom Feind auf die Probe gestellt werden darf. Wahrscheinlich wäre er dann nicht lebendig, sondern wäre dann toter Glaube. Wenn er dann völlig immun wäre gegen alle Angriffe, dann wäre er statisch, dann würde wahrscheinlich das Lebendige fehlen. So stelle ich mir das zumindest vor. Und das Schlimme ist ja, was Jesus hier deutlich macht, dass dieser lebendige Glaube in den Prüfungen, die diesem Glauben widerfahren können, tatsächlich erlöschen kann, tatsächlich zum Verschwinden kommen kann. Und das finde ich super heftig. Also ich finde, es hat was Bedrohliches, es ist eigentlich hochbrisant und deswegen finde ich es super wichtig zu wissen, was Jesus in dem Text deutlich macht, bei allem, was Gott uns zumutet in diesem Leben. Wir sind nicht allein, sondern wir kriegen Unterstützung von allerhöchster Seite. Wir haben im Himmel Rückhalt. Und durch Jesus ist ja der Himmel auf die Erde gekommen. Das ist da deutlich geworden. Jesus selbst betet für die, die zu ihm gehören. Das kann man auch nochmal in dem Gebet von Jesus in Johannes 17 lesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur der irdische Jesus für uns gebetet hat, sondern ich glaube, das wird im Himmel weitergehen, weil Jesus sieht, dass sich für uns die Situation auf der Erde hier auch nicht geändert hat. Und ich finde es schön, dass es im Neuen Testament ein paar Hinweise gibt, dass das weitergeht, dass Jesus nicht nur hier auf der Erde sich um seine Jünger gekümmert hat, sondern dass er sich auch vom Himmel aus um seine Jünger kümmert. Weil wir es genauso dringend nötig haben, wie dieser Simon Petrus, den Jesus da direkt anspricht und auch die anderen Jünger. Wir werden nach der Predigt einen Teil haben, wo es um die verfolgten Christen geht. Wir werden zwei Videoberichte sehen über die Situation von verfolgten Christen in dieser Welt. Und spätestens da dürfte uns ziemlich deutlich vor Augen kommen, wie dringend wir es nötig haben, als gläubige Christen in bestimmten Situationen dass wirklich aus der himmlischen Welt die Unterstützung für uns kommt, die wir brauchen, damit wir nicht an dem zerbrechen, was uns widerfährt. Dieser Simon Petrus, von dem da die Rede ist, das war ja der Hauptjünger von Jesus, so der Vorturner, sagen wir mal, unter den Jüngern, der immer so ja auch ein bisschen vorausgeprescht ist und mit Sonderaufträgen zum Teil auch beauftragt wurde. Und Jesus sagt ihm da an dieser Stelle, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, er sagt dem Petrus, du wirst die Prüfung, in die du kommst, nicht bestehen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn wir in Prüfungen kommen, wo unser Glaube die Prüfung nicht besteht, dann ist es so wichtig, dass wir das vor Augen haben, was Jesus da dem Petrus sagt, dass das auch für uns gilt. Denn unser Glaube ist es nicht, der uns retten wird. Wir meinen das manchmal so, das ist der rettende Glaube, sagen wir ja so. Der rettende Glaube ist der Glaube, der uns mit Gott verbindet. Es ist Gott, der uns rettet. Und das ist das Wichtige. Und das, finde ich, kommt hier super gut zum Ausdruck. Das, was die Jünger alles geopfert haben für Jesus und dass er sagt, ja, und ihr werdet deswegen im Himmel eine besondere Rolle haben, das ist nicht das, was sie letztlich tragen wird in der Situation. Und das sehen wir ja beim Petrus dann auch. Sein Glaube besteht diese Prüfung letztlich nicht. Er wendet sich von Jesus ab. Er sagt, ja, ich habe nichts mit dem zu tun, weil ihm sein eigenes Leben dann doch lieber ist als sein Herr. Unser Glaube, der kann implodieren, der kann in sich zusammenfallen, schneller als wir gucken können. Wenn wir meinen, mit unserem Glauben schaffen wir es schon, dann sind wir dem Feind wahrscheinlich schon in die Falle gelaufen. Es ist allein unser Gott und Schöpfer, der uns retten kann. Und das Gute ist, wir sehen ganz deutlich in der Bibel, für unser Versagen ist Gott uns nicht böse. Was er sich wünscht, ist, dass wenn wir versagen, dass wir ein bisschen mehr über uns selber begreifen und den wackeligen Glauben, den wir haben, dass wir uns nicht überheben über andere, sondern dass wir wissen, unser Heil, unsere Rettung, sie kann allein von Gott kommen und er ist uns nicht böse. Er möchte uns mit uns jederzeit wieder neu anfangen. Das ist das, was Jesus ja auch dem Petrus da sagt. Ja? Wenn du wieder umgekehrt bist, also wenn du wieder zur Besinnung gekommen bist, wenn du gemerkt hast, dass du Mist gebaut hast, wenn du merkst, dass dir Gott aus dem Blick geraten ist, ja, wir dürfen umkehren. Gottes Tür ist uns offen, jederzeit, für jeden. Das ist so die eine Sache, die Jesus uns hier an der Stelle vermittelt. Wir kriegen Stärkung und Hilfe von allerhöchster Seite, weil Jesus für uns betet, damit wir dann auch die Umkehr schaffen, wenn es nötig ist. Und ich finde es spannend, dass Jesus da auch noch etwas zur Sprache bringt, was für uns dann vielleicht etwas besser fassbar ist, besser annehmbar ist, leichter anzunehmen, weil es eben nicht was Jenseitiges ist, wie durchs Gebet, was in der geistlichen Welt sich abspielt, sondern dass es hier in der irdischen Welt passiert. Welchen Auftrag hat dieser Simon Petrus von Jesus bekommen? Was soll er machen, wenn er die Prüfung durchlitten hat? Stärke deine Brüder. Jesus betet für alle und er sieht, dass alle angefochten sind. Weil, also der Satan hat begehrt, alle zu sichten wie den Weizen, die auszusieben. Und jetzt kriegt einer von Jesus ein ganz besonderes Gebet und diesen speziellen Auftrag für die, die genauso angefochten sind und genauso im Schussfeld des Feindes sind wie Petrus selbst, wenn Petrus durch seine Sache durch ist, dass er dann als Beistand, als Unterstützung für seine angefochtenen und umkämpften und wahrscheinlich genauso versagenden Brüder im Glauben dann eine Hilfe ist, eine Stärkung, eine Stütze ist, dass auch sie wieder Boden unter die Füße kriegen. Der weltweite Gebetstag für die verfolgten Christen und wir wollen uns mit einklinken heute. Ich finde es so spannend, dass Jesus nicht mehr nur noch vom Himmel her jetzt reinwirkt, zum Beispiel durch unser Gebet, sondern dass er eben auch in uns tätig ist und letztlich dadurch in dieser Welt noch vorhanden ist. Wir als christliche Gemeinde, wir als Anhänger von Jesus, sollen die Verkörperung von Jesus in dieser Welt sein. Und das heißt, Jesus ist hier mitten unter uns durch seinen Geist, weil er in uns lebt. Und wenn wir gleich diese Videoberichte sehen und dann miteinander für die verfolgten Christen beten, dann betet Jesus in uns, durch uns, genauso wie er damals für den Simon Petrus gebetet hat. Und ich wünsche uns, dass wir uns einlassen können auf das, was wir gleich hören werden, sehen werden, und dass wir uns an die Seite derer stellen können, deren Glauben oft so viel härteren Angriffen und Prüfungen ausgesetzt ist als der unsere hier im friedlichen, religionsfreien, also wie sagt man religionsfreien, ja genau, also mit der Religionsfreiheit, und manchmal hat man auch den Eindruck, es ist glaubensfrei, also hier ist viel zu wenig Glauben bei uns, dass wir uns an die Seite derer stellen können, wir als die, denen es deutlich besser geht. Und egal wie groß oder klein unser persönlicher Glaube ist, wir dürfen uns vor Gott in die Waagschale werfen für unsere Glaubensgeschwister, damit ihr Glaube nicht erlischt in den Situationen, die sie vielleicht erleben müssen. Und dass auch sie, unsere Glaubensgeschwister, die dann durch solche Prüfungen durch sind, dann auch ihre Geschwister im Glauben stärken können, die noch voll durchhängen oder noch voll im Schussfeld des Feindes sind. Damit wir einander zur Stärkung werden können in diesem Kampffeld, das in dieser Welt leider einfach geistlich tobt. Und Jesus ist der Sieger, das dürfen wir wissen. Und das darf uns auch motivieren und unser Halt sein, wenn wir dann jetzt in diesen Teil reingehen, wo es um die Situation der verfolgten Christen geht und wir für sie beten wollen und können. Amen.